Die FDP fliegt ziemlich krachend aus dem Bundestag. Und was jetzt passiert ist, dass die Partei Linke aus den Löchern herauskommt und sagt, oh, das liegt alles nur daran, dass ihr zu weit nach rechts gerückt seid. Ja, die Partei muss wieder nach links rücken, damit hier die goldene Zukunft für die FDP entsteht. Und Sie sehen schon, dass ich das mit leicht ironischem Unterton sage. Also ich glaube nicht so ganz wirklich daran. Aber was ich in diesem Video machen möchte, ist, dass wir uns auf einer eher abstrakten, wie Sie es von mir wahrscheinlich kennen, also auf einer abstrakten Ebene mal ansehen, was eigentlich mit der FDP passiert. Warum sind die eigentlich rausgeflogen? Was war da? Wir werden uns ansehen, wie sind eigentlich die Aussichten dafür. Und ich werde Ihnen sagen, es sind eher düstere Aussichten für die FDP. Und zwar deshalb, weil es Mechanismen gibt innerhalb der Partei, die dazu führen, dass eher, sagen wir mal, dysfunktionale Entscheidungen getroffen werden. Ja, das ist strukturell angelegt in dieser Partei. Und ich zeige Ihnen das als theoretisches Modell gleich noch ein bisschen ausführlicher. Weshalb ich sage, dass das wirklich da drin angelegt ist und wahrscheinlich sehr schwer sein wird für die Gesamtpartei, dort rauszukommen. Okay, also das ist das, was wir in diesem Video machen wollen. Und jetzt fangen wir einmal ganz kurz an, indem wir uns einfach mal abstrakt überlegen, an welcher Stelle sollte sich eigentlich eine Partei wie die FDP positionieren? Also wo sollte das eigentlich sein? Und ich habe mir dazu einfach mal eine Grafik rausgesucht, die ich hier einblende, und ich hoffe, das klappt diesmal auch mit dem Einblenden. Das ist eine Grafik, wo einfach die Sitzverteilung des aktuellen Bundestags drin sind. Ich habe die übernommen aus der NZZ, aus der Neuen Zürcher Zeitung, weil ich es da für meine Briefe ganz schön aufbereitet habe mit diesen Sitzen. Das einzig Dumme bei dieser Aufbereitung ist, das Diagramm ist sozusagen umgekehrt. Ja? Die haben das nach der Größe der Parteien gemacht. Ja? Also die CDU steht auf die Art und Weise ganz links und dann kommt die AfD und so weiter. Das ist natürlich sozusagen genau gespiegelt. So, und das habe ich deshalb jetzt einfach nochmal mit der Hand nachgezeichnet auf eine etwas andere Weise. Das ist das, was Sie jetzt sehen. Und für den Fall, dass Sie jetzt lachen, das sind typische Tafelbilder von mir. Ja? Also meine Studenten kennen das auch. Das muss so sein, ja? Sonst ist das nicht authentisch. Und ich habe da einigermaßen proportional versucht, das einzuzeichnen. Ist natürlich nicht so ganz gelungen, aber das ist im Fernsehen ja auch nicht immer so, wenn Sie diesen kleinen Seitenhieb verstehen. Also das stellt das mehr so ungefähr dar, wie die Stimmengewichte so sind. Und jetzt gucken Sie einfach mal drauf und überlegen sich, wenn das also so die Landschaft ist, von den Parteien, wie sie im Augenblick existieren, und Sie gründen eine neue Partei, wo sollte man die eigentlich positionieren? Mal ganz abstrakt. Ja? Wir vergessen einfach mal, dass es um irgendeine vergangene Partei geht. Sondern wir gucken uns an, wenn man jetzt eine neue Partei gründen sollte, wo gehört die in dieses Szenario rein? So, dann haben wir jetzt also dieses typische Links-Rechts-Spektrum, was natürlich eine Vereinfachung ist, weiß ich, ja, aber vom Grundsatz her kommt das gar nicht so ganz schlecht hin. Und dann sehen wir auf der linken Seite, dass wir dort relativ viele Themenparteien haben, die sich ziemlich spezialisiert angeordnet haben. Ich habe hier BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht, habe ich mal sozusagen fiktiv mit reingenommen, weil die ganz, ganz dicht sozusagen an dieser 5%-Klausel dran waren. Ja, die sind hier einfach mal drin und diese Positionierung der anderen Parteien, für die sind die ja auch tatsächlich relevant. Ja, das heißt also, wir haben auf der einen Seite eine sehr stark fokussierte Ausrichtung einzelner Parteien. Gucken Sie dagegen mal auf die andere Seite, dort werden Sie feststellen, oh, da gibt es ja nur zwei. Und bei den beiden gibt es auch noch eine Besonderheit, nämlich die eine, die jetzt hier ganz außen rechts hin gezeichnet ist, die hat eigentlich noch so einen rechten Rand, der dafür sorgt, dass der andere Teil sozusagen mit verschmutzt wird. Ja, also der große blaue Teil, ja, der ist sozusagen plötzlich für die andere zu einer No-Go-Zone geworden, weil da eben auch noch dieser andere ganz rechte Teil mit dranhängt. Ja, das ist ja, glaube ich, ungefähr diese Art und Weise, wie man es gerade darstellen muss. Das heißt also, wir haben, wenn wir einfach nur drauf gucken, die Situation, dass wir auf der rechten Seite des ganzen Spektrums, dass wir dort erstmal weniger spezialisierte Parteien haben, die haben also decken, jede einzelne Partei deckt ein größeres Spektrum ab. Das spricht ja schon mal dafür, dass man als Themenpartei da ganz gut rein kann. Und dann gibt es auch noch da drin Koalitionsschwierigkeiten, die dadurch entstehen, dass selbst in Überlappungszone, die zweifellos besteht, diese Parteien nicht koalieren können. Ja, das sehen wir erstmal sozusagen als Analytiker. Und Sie brauchen jetzt nicht, weiß ich, Marketingstrategie oder so etwas studiert zu haben, um sofort festzustellen, dass das geradezu danach schreit, dass eine Partei dort in diesem, also auf der rechten Seite dieses Spektrums am besten untergebracht ist. Ja? Und das ist das, was ich Ihnen hier einfach mal eingezeichnet habe. Es gibt diese Übergangszone, ja, auf der rechten Seite, die jede Menge Raum lässt für einen potenziell wichtigen Bündnispartner für diese Parteien und ist auch inhaltlich etwas, wo sie in gewisser Weise eine Repräsentationslücke haben, weil viele Wähler sagen, eigentlich diese blaue Zone wollen wir wählen, aber dieses komische braune Zeug, was da mit dranhängt, das wollen wir nicht mit dabei haben. Ja, das heißt also, wenn Sie drauf sehen, werden Sie sagen, also jetzt als Parteistratege, ja, das ist ja eine tolle Positionierung, die hier möglich wird. Da ist etwas, wo jede Menge Wähler sind, die eigentlich nur danach lechzen, eine irgendwie anders geartete Alternative zu bekommen. Ja, das heißt also, wenn wir jetzt einfach mal abstrakt drauf gucken, aus einer rein theoretischen Sicht, stellen wir eigentlich fest, die optimale Positionierung ist genau dort, wo Sie jetzt eben tatsächlich, also wo ich Sie hier auch eingezeichnet habe. Gucken Sie sich einfach mal an, wie das Ganze empirisch ausgesehen hat in der Vergangenheit. Also, empirisch, was sich denn die Partei positioniert und wenn sie sich an den verschiedenen Stellen in diesem Spektrum positioniert hat, wie erfolgreich war sie dort eigentlich? Und dann werden Sie feststellen, dass immer dann, wenn die FDP sich tatsächlich an genau dieser Stelle positioniert hat, die ich hier gerade eingezeichnet habe, dass es dann plötzlich einen Riesenerfolg für die Partei gegeben hat. Ja, also beispielsweise bei der Bundestagswahl 2009 war das, da war es ein stark liberal-konservatives Programm, was die FDP hatte, hat das beste Ergebnis aller Zeiten eingeheimst. Ja, das hat, habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, ja, ich habe vergessen, es mir aufzuschreiben. Also es war wirklich ziemlich viel, was sie damals bekommen haben. Ja. Dann machen sie anschließend eine Politik, tragen eine ihr linke Politik mit und fliegen danach aus dem Parlament raus. Ja, also Sie merken sofort, empirisch heißt das, na, die Wähler gutieren das nicht, wenn auf einmal was Linkes kommt. Die wollen diese Positionierung, da wo ich sie in diese, meine Grafik dort auf der rechten Seite dieser Übergangszone sozusagen eingezeichnet habe. Ja. Dann kommt Lindner und Lindner schafft es, letztlich die Partei wieder an dieser einen Stelle zu positionieren. Ja, das ist im Wesentlichen geht das, glaube ich, schon auf Lindner zurück, der es geschafft hat. Ja. Und was macht er dort? Also er sagt erstmal wieder, das ist eine klar marktwirtschaftlich orientierte Partei und freiheitlich und sowas. Und es ist aber ganz klar, dass er an dieser einen Stelle positioniert ist. Ja. Also so, dass sie von den Linken als rechts wahrgenommen wird. Ja. Muss man ja auch dazu sagen. Was passiert? Naja, es passiert, dass die Partei ein sehr gutes Ergebnis bekommt. Ja, also im Augenblick sind sie im Bundestag auch drin mit sage und schreibe 11,5%. Das ist ein ziemlich gutes Ergebnis in der Historie der Partei. Also es ist halt ganz offenbar von den Wählern gut gefunden. Was machen sie anschließend eigentlich für eine Politik? Sie machen eine Politik, die eigentlich eine linke Politik ermöglicht. Wir kommen darauf gleich nochmal zu sprechen. Ja, aber sie machen ganz klar eine linke Politik und dann kommt anschließend die Europawahl. Und bei der Europawahl kriegen sie statt der 11,5% nur noch die Hälfte. Ja, Strack-Zimmermann tritt dann auf einmal an und es gibt auf einmal nur noch die Hälfte. Was sagen übrigens die Partei Linken? Die sagen, naja, als Strack-Zimmermann angetreten ist, hatten wir noch deutlich über 5%. Ja, dass es halbiert wurde, wird da plötzlich nicht gesagt. Aber egal, wir gucken uns das gleich nochmal ein bisschen genauer an. Ja, es ist auf jeden Fall eine riesengroße Klatsche. Das heißt also, was passiert? Die FDP trägt wieder eine linke Politik, ist also anders als die Positionierung, die sie vorher gewählt haben. Das, was sie tun, weicht ganz stark von dem ab, was sie vorher versprochen haben. Und zur allgemeinen großen Überraschung fliegen sie wieder raus. So, ist das eine Überraschung? Natürlich nicht. Gucken wir uns bei der Sache auch mal weiterhin an. Wer findet das eigentlich gut und wer findet das schlecht? Und Sie werden jetzt feststellen, dass die linken Parteien keine Träne der FDP nachweinen. Also das heißt, wenn jetzt innerhalb der FDP Linke ankommen und sagen, also FDP-Linke, ja, wenn sie sagen, wir müssen auf der linken Seite positionieren, dann kann man nur sagen, naja, mit wem wollt ihr denn da zusammengehen? Mit denjenigen, die euch keine Tränen nachweinen, wo sogar viele gehässige Sprüche gekommen sind. Also wenn Sie im Augenblick auf Social Media gucken, von der linken Seite, wenn irgendetwas dazu kommt, dann ja eher so eine Art Aufatmen von der linken Seite. So endlich ist die blöde FDP weg. Ja, das sind die Sachen, die man dort hört. Und gucken wir uns einfach mal an, wie tatsächlich auch die empirische Wählerwanderung war. Ja, auch da, Link dazu schreibe ich Ihnen unten in die Videobeschreibung mit rein. Ja, können Sie sich die Links angucken, da stehen sowieso ein paar ganz interessante Sachen. Ja, gehen Sie gern ruhig unten mal in die Videobeschreibung auch rein. Aber bleiben wir mal kurz hierbei. An wen wandern denn die Wähler eigentlich ab? Von der FDP, ja, also die es jetzt nicht mehr gewählt haben. Dann stellen wir fest, die meisten sind zur Union gegangen, zur CDU. Ja, also völlig anders, als man jetzt glauben, also was man vorhersagen sollte, wenn man sagt, hier, die Partei hat sich zu weit nach rechts verschoben. Nein, überhaupt nicht, sondern die Wähler waren welche, die wollen eigentlich eine CDU-Politik mit ein paar liberalen Elementen drin haben. Ja, und die sagen jetzt eben, naja gut, wenn die nicht liefern, dann gehen wir halt zum Original. Ja, ganz einfach. Und dann gibt es auch relativ viele, die zur AfD gewandert sind. Und Sie merken, das ist genau die Positionierung, die ich Ihnen vorher eingezeichnet hatte. Ja? Also da ist ja diese Positionierung, dass ich gesagt habe, das ist dieser Übergangsbereich, wo man sich positionieren sollte, aus theoretischer Überlegung heraus. Und Sie sehen, das entspricht vollkommen tatsächlich dem empirischen Sachverhalt, wie er dann auch wirklich abgelaufen ist. Ja, also das muss man sich klar machen, dass das Ganze so ist. Und die FDP hat für meine Begriffe überhaupt nicht verstanden, dass sie beim letzten Mal wirklich auf Bewährung wieder reingewählt worden ist. Ja, also beim vorletzten Mal eigentlich. Ja, sind ja einmal rausgeflogen aus dem Parlament. Ja, das liegt daran, dass sie damals eben einfach nicht geliefert haben, dass sie rechts geblinkt und links gefahren sind, wie man immer so schön sagt. Da sind sie rausgeflogen, sie sind auf Bewährung wieder reingekommen und sie haben sich diesmal eben wieder nicht bewährt. Und das ist das, was der Wähler wahrgenommen hat. Und für den Fall, dass Sie sich jetzt fragen, ja, was sind denn diese Sachen, wo sich die FDP nicht bewährt hat? Was sind denn sozusagen die Sünden der FDP? Da habe ich mir einfach mal eine kleine Liste gemacht und sage die Ihnen jetzt einfach mal. Zum Beispiel, Strack-Zimmermann ist eine unfassbar autoritäre Person. Sie zeigt im Augenblick um die 2000 Leute an, ja, oder hat sie angezeigt in der Vergangenheit, das ist die Zahl, die man lesen kann, ja, ist eigentlich unvorstellbar, sie zeigt diese Leute an, wegen irgendwelcher Beleidigungen oder Dinge, wo sie sich beleidigt gefühlt hat im Internet. Ist das liberal? Ist das eine liberale Position? Also als liberale Position würde man doch eigentlich sagen, naja, wir müssen mal ziemlich viel aushalten und was man halt so sagen kann im Internet, das muss man erstmal durchgehen lassen. Aber nee, sie ist da in der gleichen Liga, wie ein Habeck ist. Ja. Also das heißt, sie tritt unfassbar autoritär auf. Das ist keine liberale Person. Das ist jemand, der im Augenblick sich aber allen Ernstes um den Parteivorsitz bemüht und der auch gar nicht so ganz chancenlos ist. Ja, also das heißt, es gibt ganz viele Kräfte, die sagen, ja genau, diese Form von autoritärem Verhalten, das ist das, was wir gut finden. So, ist das liberal? Nö, das wird sicherlich nicht so wahrgenommen und also zumindest ich nehme es nicht so wahr, die Wähler anscheinend ja auch nicht. Ja. Gucken wir uns an die Wahl der Antidiskriminierungsbeauftragten. Es gibt dort also eine Person, die, sagen wir mal, sehr stark rassistisch gegen Weiße, gegen Männer wettert, die wirklich Dinge raushaut, wo man sagen muss, eigentlich hätte man gedacht, Rassismus wäre überwunden. Auf einmal kommt er wieder in einem etwas anderen Gewand, er kommt wieder. Die FDP trägt diese Wahl mit. Ist das liberal? Ist das eine Position, die man wirklich als liberal verkaufen kann? Also ich würde sagen, nein. Nehmen Sie das Selbstbestimmungsgesetz. Ich verstehe, dass man als liberale Position ansehen kann, dass jeder da, weiß ich, relativ frei entscheiden kann, wie er sich selber einstufen will und so weiter. Verstehe ich, dass das eine liberale Position ist. Aber es hängen dort ausgesprochen autoritäre Dinge dran. Es ist plötzlich strafbewehrt. Es ist auf einmal mit hohem Risiko verbunden, überhaupt noch mit irgendwelchen anderen Menschen zu sprechen, weil man nicht mehr genau weiß, wie man die überhaupt ansprechen soll. Also drakonische Strafen, die da plötzlich dranhängen. Ist das liberal? Nein, das ist nicht liberal. Ja. Nehmen Sie mal das Heizungsgesetz, ja, oder Gebäudeenergiegesetz, wie das hier vornehmen eigentlich heißt. Das ist ein Gesetz, was autoritär vorgibt, was mit solchen Heizungen zu passieren hat. Das ist wirklich autoritär, zutiefst autoritär, dieses Gesetz. Es ist eines, was man eigentlich als Altersarmutsverbreitungsgesetz bezeichnen müsste. Es hat nichts mehr mit freier Marktwirtschaft oder solchen Dingen zu tun. Und es ist eines, was die FDP mitgetragen hat. Das war ein Punkt, wo die FDP, wenn sie denn liberal wäre in ihrem Kern, hätte sagen müssen, es tut uns leid, aber ein solches Gesetz kann eine liberale Partei nicht mittragen. Sie hat es aber mitgetragen. Sie haben mit dafür gestimmt. Sie haben mit mitgemacht. Finden das die Wähler gut? Ganz offenbar nicht. Die Wähler sagen, nein, das ist etwas, was wir nicht haben wollen. Ja. Sie müssen sich vorstellen, es gibt so ein Denunziations-Startup, SoDone. Das ist etwas, was mit einem juristisch fragwürdigen Geschäftsmodell im Grunde genommen genau solche Sachen ja, propagiert und ermöglicht, wie das, was wir hatten mit diesen massenhaften Anzeigen wegen Lappalien, ja, die dann als zu einer Beleidigung hochstilisiert werden, die also dann zu Hausdurchsuchungen führen. Das sind ja Sachen, die auf meinem Kanal auch häufiger behandelt worden sind. Ja. Also groteske Eingriffe in die Individualität der Menschen, in die Freiheit der Menschen und in etwas, was eine zutiefst antiliberale Verhaltensweise ist. Kein Problem, kommt aus einem FDP-Umfeld. Ja. Allen Ernstes. Und es führt auch nicht zu einem Parteiausschussverfahren oder so etwas. Also in dem Fall war er gar nicht in der Hauptpartei sozusagen drin. Aber es ist auch nichts, worüber diskutiert wird, dass so jemand völlig untragbar ist innerhalb diesem liberalen Bereich. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Dann zieht also die FDP viel zu spät die Konsequenz. Also sie trägt lauter Sachen mit, die man überhaupt nicht als liberal bezeichnen kann, die die Wähler auch garantiert so nicht gewollt haben, aber dann hören sie endlich irgendwann nach einer langen Hängepartie auf. Und was machen sie anschließend? Sie machen einen Marco Buschmann auf einmal zum Generalsekretär. Marco Buschmann, also derjenige, der viele von den Dingen, über die ich gerade gesprochen habe, mitgetragen hat, der federführend da drin war, ausgerechnet der wird dann auf einmal hochbefördert. Welches Signal sendet man denn eigentlich an die Wähler? Man sendet das Signal, Leute, das mit dem Liberalen, das haben wir uns anders überlegt. Das ist das Signal, was damit gesendet wurde. Für meine Begriffe war auch klar, in dem einen Augenblick, wo diese Nominierung erfolgt ist, dass das nicht mehr zu irgendeinem Erfolg der FDP führen kann. Und dann kam am Ende der letzte sozusagen Sargnagel, wenn man das so möchte, das letzte Sahnehäubchen. Es gab also eine symbolische Abstimmung im Bundestag kurz vor der Wahl. Das war eine rein symbolische Abstimmung. Es ging nicht darum, dass da tatsächlich irgendetwas geändert wurde, weil vollkommen klar war, es würde sowieso nicht durch den Bundesrat durchgehen, solche Gesetze und so weiter. Also war vollkommen klar, dass es sich um eine reine symbolische Abstimmung handelt. Aber es ist eben eine, bei der man Farbe bekennen musste. Ja, das heißt also, man musste sich dort hinstellen, musste sagen, ja, wir gehören in das eine Team oder wir gehören in das andere Team. Ja, das ist das, was damit letztlich erreicht worden ist. Und es gibt natürlich Abgeordnete, die sind ein bisschen feige in so einer Situation, ja, und die würden sich dann vielleicht sogar auch enthalten. Es gibt aber auch Leute, die sind sogar zu feige, sich zu enthalten. Die melden sich dann krank. Oder die schützen irgendwelche anderen wichtigen Dinge vor. Und Sie müssen sich vorstellen, dass innerhalb der FDP jetzt auf einmal jede Menge Leute drin waren, wichtige Personen auch, in leitender Funktion, unter anderem übrigens Buschmann, von dem wir gerade eben schon gesprochen haben, die also an dem Tag nicht anwesend sind, wegen Krankheit, wegen irgendwelcher anderen Veranstaltungen, aber auch bei natürlich so krasser Krankheit, dass man nicht zur Abstimmung kommen kann, kann man natürlich trotzdem den ganzen Tag twittern, das ist gar kein Problem. Ja? Und ich meine, welches Signal sendet man da an den Wähler? Man sendet das Signal an den Wähler, dass man sagt, naja, wir wollen uns halt nicht festlegen, ob wir in die eine oder die andere Richtung gehen. Das heißt, wenn ihr uns wählt, dann sind wir so eine Art Wahlmann, der vorher nicht sagt, was er anschließend macht. Kann das zum Erfolg führen? Ist doch klar, dass so etwas ein Verhalten ist, bei dem die Wähler einfach sagen, naja Leute, pass mal auf, wir wollen unsere Stimme nicht verschenken. Dann geben wir die lieber demjenigen, der gleich in die richtige Richtung geht. Ja? Und das, dieses ewige auch Leihstimmenkampagne und weiß ich was es nicht alles gab von der FDP, ja, das ist natürlich zu einem gewissen Grad auch daraus entwachsen. Ja, das ist also, das ist so eine Krankheit innerhalb der FDP, die sich auch über Jahre oder Jahrzehnte in gewisser Weise schon hinzieht. Und wir müssen an dieser Stelle jetzt einfach mal eine andere Frage stellen, nämlich was ist eigentlich der Mechanismus, der letztlich dahinter steht? Ja, also was ist das, was dazu führt, dass solche Dinge die ganze Zeit immer wieder passieren? Und einer dieser Mechanismen ist, dass es Heckenschützen gibt, dass es innerhalb der Partei wirklich Heckenschützen gibt, die eine andere Absicht verfolgen, als die Partei voranzubringen. Also gucken Sie sich hier einfach mal die Situation an, wenn jetzt also jemand bei dieser Abstimmung dafür sorgt, dass die FDP also rumschlingert, dann ist eigentlich relativ klar, dass danach es ein katastrophales Ergebnis geben wird und dass infolgedessen die bisherige Parteispitze abdanken muss. Das ist relativ klar, das ist vorhersehbar, dass das so kommen muss. Und Sie müssen jetzt, wenn Sie also jemand sind, der eine ernsthafte Aussicht hat, nachzurücken, müssen Sie sich fragen, naja, vielleicht lohnt es sich ja für denjenigen individuell, diese Maßnahme zu ergreifen, mit dem Ziel, dass er selber nachrücken kann, obwohl es der Partei insgesamt schlecht geht. Ja, also er sorgt dafür, durch dieses Heckenschützen, also er bleibt dieser entsprechenden Wahl fern, sorgt auch dafür, dass andere Parteimitglieder fernbleiben. Ja, und sorgt er also dafür, dass der Partei insgesamt schlecht geht, die Führung tritt zurück, dann kann er plötzlich nachrücken. Und Sie müssen bei einer solchen Situation immer abwägen, der Schaden, den Sie für die gesamte Partei auslösen, gegen den Nutzen, den Sie selber haben. Und es ist natürlich klar, wenn es zu viel des Guten wird, dann ist es doof, wenn man auf einmal Vorsitzender von einer Partei ist, die halt nie mehr in den Bundestag rein kann. Aber wenn man es gerade noch so schafft, durch solche Leihstimmenkampagnen und so einen Kram, gerade noch über die 5% drüber zu kommen, haben Sie auf einmal Ihre eigenen Schäfchen ins Trockene gebracht und Sie haben auf die Art und Weise dann plötzlich einen persönlichen Vorteil, auch wenn es der Partei insgesamt schlecht geht. Klar, im Augenblick ist es natürlich so, dass vielleicht nicht mehr so ganz viel da ist, wovon man profitieren kann. Aber naja, hätte ja auch knapp über 5% ausgehen können. Ja, und die Hoffnung ist jetzt natürlich innerhalb der FDP auch noch, dass sie dann vielleicht mit einer neuen Spitze noch irgendwo anders hinkommen. Also vielleicht auch irgendwann wieder in den Bundestag. Ja? Aber gucken wir uns gleich an. Das halte ich nämlich nicht für so wahnsinnig wahrscheinlich. Ich möchte noch auf eine andere Sache hinweisen. Nämlich, es ist passiert, dass einer der Minister, also der höchsten Funktionäre innerhalb der Partei, übergelaufen ist plötzlich zum politischen Gegner. Ja? Nämlich Volker Wissing. Macht das auf einmal. Und Sie müssen sich bei solchen Sachen fragen, welchen persönlichen Vorteil hat so jemand eigentlich davon? Also, wenn Sie mal genau hingucken, dann werden Sie feststellen, es kann dann unmöglich um irgendwelche massiven inhaltlichen Diskrepanzen und sowas gegangen sein. Ja? Es geht also vollkommen oder relativ wahrscheinlich darum, dass jemand in irgendeiner Form einen persönlichen Vorteil hat. Und ich kann in einem solchen Fall einfach nur empfehlen, mal genau hinzugucken, welche Karrieresprünge macht denn derjenige in der Zukunft? Das ist einfach eine Vorgehensweise, bei der man vielleicht ganz gut nachvollziehen kann, was denn tatsächlich einfach dahinter stand. Und ich habe keine Hintergrundinformationen. Ja? Also das ist etwas, wovon ich einfach nur insgesamt sage, es lohnt sich, bei solchen Sachen hinzugucken und sich zu fragen, was sind denn die persönlichen Vorteile, die so jemand davon haben kann. Ja? Also Sie müssen sich vorstellen, dass es ja in dem Fall geht um einen Heckenschützen, der ja erkennbar nicht mehr Parteivorsitzender werden kann. Ja? Also den Weg hat er sich ja verbaut, aber er scheint sich einen anderen persönlichen Vorteil davon versprochen zu haben. Welcher ist das? Ja? Diese Frage muss man sich stellen. Und Sie wissen das sicherlich, ich denke sehr oft in Strategemen. Ja? Strategemen sind Kriegslisten. Und dazu muss ich jetzt eine Stelle einfach mal aus meinem Buch vorlesen dazu. Ja, hier die 36 Strategeme der Krise. Ja, interessantes Buch natürlich, aber darum geht es im Augenblick gar nicht. Sondern da gibt es also verschiedene Kriegslisten, nämlich 36 Stück, ja, Strategeme eben. Und ein Strategem, das ist die Nummer 33, die heißt der Doppelagent. Ja. Und da muss ich jetzt einfach mal lesen das Zitat, was ich diesem Kapitel vorangestellt habe. Ja, nämlich, ich habe auch mal so Unterüberschriften. Ja, so, das ist bei mir jetzt, wer betrügt, betrügt auch uns. Das ist eine ganz gute Sache, die man mal im Kopf behalten sollte. Ja, viele Leute, die mit Betrügern zusammenarbeiten, machen sich häufig nicht klar, dass sie selber auch gerade betrogen werden. Aber Sie merken schon, das fällt natürlich genau in diesen Bereich des Doppelagenten. Und ich lese Ihnen jetzt also, wie gesagt, die eine kurze Stelle vor. Ja, das hier, feindliche Spione, die uns spionieren, müssen entdeckt werden, mit Bestechung in Versuchung geführt werden, umgedreht werden und komfortabel untergebracht werden. Dadurch werden sie Doppelagenten und stehen uns zu Diensten. Wo steht das? Das steht bei Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Ja, das ist schon ein bisschen älter, das heißt, da können Sie also solche Sachen finden. Und das ist ein Muster, was natürlich oft auftaucht. Ja, diese Sachen mit dem Doppelagenten und so etwas, ja, das taucht auf. Und das ist eines, was man für sowas, für meine Begriffe im Kopf behalten muss. Ja, das also es lohnt sich für meine Begriffe sowieso in diesen Strategien zu denken. Ja, sehr oft erklären die relativ viel darüber, was passiert. Jetzt versuchen wir auf eine andere Weise noch zu erklären. Wie kommt es eigentlich, dass eine kleine Partei wie die FDP zwei Flügel hat, zwei gedankliche Richtungen, die da drin stecken? Ja, das ist schon seit langer Zeit eigentlich immer so, dass sie eher eine linke und eher eine rechte Richtung hat. Normalerweise ist es ja so, dass bei einer kleinen Partei das eine Themenpartei ist. Eine Themenpartei, die sollte sich eben stabilisieren auf ein Thema. Klar, sonst wäre es ja keine Themenpartei. Das macht die FDP nicht. Ja, woran liegt das? Und das müssen Sie sich mal vorstellen, wenn Sie in eine Partei eintreten, wollen sie natürlich auch immer bei dieser Partei am Ende eine gewisse Wirkung entfalten. Und stellen Sie sich einfach mal vor, Sie haben eine Partei, bei der hat sich bereits alles stabilisiert. Das, was ich Ihnen zeige, ist einfach mal so eine Waage. Ja? Also ist insofern ist diese Partei in sich stabilisiert, als sehr viele auf dieser einen Waagschale drauf liegen. Und es also ganz klar ist, dass das die Richtung ist, die diese Partei eingeschlagen hat. Jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, Sie kommen mit dazu. Da sind Sie entweder ein kleines Sandkörnchen auf der einen Seite, die jetzt eben gerade den Ausschlag hat, oder Sie versuchen, sie auf die andere Seite zu legen und da werden Sie nichts. Ja? Das heißt also, im Normalfall ist es so, dass wenn Sie in eine Partei eintreten und für eine Position sind, die aber nicht mit dieser Partei übereinstimmt, dann haben Sie im Grunde genommen keinen Einfluss innerhalb dieser Partei, kommen auch nicht hoch. Die anderen sagen alle, mit dem wollen wir nichts zu tun haben und dann sieht es ganz schlecht aus. Ausnahme ist natürlich diese Doppelagent-Geschichte, das, wovon ich eben gesprochen habe. Also wenn Sie schaffen, über Jahrzehnte hinweg, ja, müssen wirklich sehr lange sein, Schläfer zu sein, da kann es sein, dass sie auf die Art sozusagen unter falschen Voraussetzungen hochgespült werden und dann plötzlich oben das Gegenteil machen. Aber das ist eher ein Sonderfall. Die meisten Leute machen das ja nicht so, sondern die wollen eine bestimmte politische Richtung vertreten, die wollen sie auch ihr Leben lang vertreten. Und sie merken sofort, wenn sie da sozusagen in die falsche Partei eintreten, bringt ihnen das nicht besonders viel. Das ist der Grund, weshalb diese typischen Themenparteien, also zum Beispiel die Grünen, weshalb die eine sehr stabile Ausrichtung haben und auch nicht unterwandert werden. Ja, da kommt nicht sozusagen aus Versehen große Mengen anderer Leute mit rein, weil die sowieso wissen, sie werden innerhalb dieser Partei nichts. Wie sieht es aber aus bei einer Partei, bei der sich diese beiden Richtungen relativ stark die Waage halten? Also stellen Sie sich mal vor, der Überhang auf der einen Seite war nur ganz schwach. Dann können Sie jetzt dadurch, dass Sie selber auf die andere Seite gehen, können Sie plötzlich einen relativ starken Einfluss ausüben. Ja, Sie üben einen Einfluss auf die Partei aus und Sie stehen vor allen Dingen dann auch bereit, in dem Augenblick, wo die Waagschale insgesamt in die andere Richtung geht. Ja, da sind Sie plötzlich ganz oben mit dabei und können auf die Art und Weise extrem stark davon profitieren. Und das ist eine Sondersituation, die bei der FDP schon seit langer Zeit besteht. Die FDP ist schon lange so, dass sie sich eben an beiden Seiten anflanschen kann. Und dort ist es sozusagen stabil, dass das so eine Waagschale ist, die gerade immer zur einen oder zur anderen Seite so ein bisschen den Überhang hat. Und deshalb ist eine Partei, die sehr anfällig dafür ist, dass Leute, die dort reinkommen, sozusagen aus der falschen Richtung sind. Also aus der, die eben gerade nicht die Mehrheit innerhalb der Partei hat. Und das ist keine explizite Überlegung von den meisten Leuten. Ja, das ist nicht so, dass die jetzt das, was ich habe, vielleicht in einem großen mathematischen Modell oder sowas versuchen nachzuvollziehen, sondern es ist eine intuitive Überlegung, die man relativ gut versteht. Ja, also man weiß ja, dass diese FDP diese Zweiteilung hat und daher versteht man natürlich auch, dass das eigene Gewicht dort unglaublich viel aussagen kann. Ja, das ist bei der FDP eben diese Sondersituation, die aus der Vergangenheit heraus entstanden ist, dass die auch eine sehr gute Verhandlungsposition hatten, dadurch, dass sie sich an beiden Seiten anflanschen kann. Ja, denken Sie nochmal in der alten Welt, auf der einen Seite SPD, auf der anderen Seite CDU. Und die FDP ist jetzt sozusagen immer die Partei, die den Ausschlag geben kann. Ja, also traditionell konnten ja CDU und SPD nicht miteinander koalieren. Das war ja bei der ersten großen Koalition, war das ja auch eine ziemliche Katastrophe. Also das waren eigentlich die beiden sozusagen verfeindeten Lager. Und wenn Sie in einer solchen Situation sich anflanschen können an beide Seiten, haben Sie eine unglaublich starke Verhandlungsposition, selbst bei relativ wenig Stimmen. Das ist das, was die FDP die ganze Zeit hatte. Dadurch war es also in der Vergangenheit funktional, die ganze Zeit diese Waage in der Mitte zu haben. Es ist heute nicht mehr funktional. Es sollte heute eigentlich in der anderen Richtung sein. Aber dummerweise besteht eben noch diese schwache Ausgewogenheit, die da drin ist, ja, so dass sie auf die Art und Weise plötzlich eben den anderen Parteiflügel wieder anziehen. Ja. So sieht das aus. Und das ist leider das, was im Augenblick für meine Begriffe komplett zum Untergang der Partei führt oder führen kann. Und damit sind wir bei der Frage, was kann jetzt eigentlich passieren mit der Partei? Und seien Sie bitte immer vorsichtig, wenn ich solche Sachen sage. Das sind keine Prognosen. Ich sage nicht, Folgendes wird passieren, sondern ich sage, Folgendes sind Szenarien. Und das sind eben wahrscheinlichere Szenarien. Ja? Und andere sind unwahrscheinlichere Szenarien. Ja? Das ist das, was ich hier sagen kann. Und jetzt auch einfach mal tue. Also, was passiert mit der FDP für den Fall, dass Strack-Zimmermann Vorsitzender werden sollte? Dann geht die Partei unter. Das kann man mal ganz einfach so sagen. Das ist etwas, was in der jetzigen Parteienlandschaft kein Platz mehr hat. Sie erinnern sich an die ersten Bilder, die ich Ihnen gezeigt habe. Und es ist etwas, was die Wähler nicht haben wollen. Sie erinnern sich an diese Abwanderungsdiagramme, die ich Ihnen gezeigt habe. Können Sie für meine Begriffe vollkommen vergessen. Ja? Die Partei hat dort keinen Platz. Sie wird dort keine Zukunft finden. Sie wird von der linken Seite auch nicht gutiert werden. Es wäre der Untergang der Partei. Und da bin ich also ziemlich stark von überzeugt, dass dieses Szenario eines wäre, was wirklich die FDP dauerhaft schädigt, vielleicht auch für alle Ewigkeit aus dem Bundestag fernhält. Ja? Also das würde ich sagen, das ist da sozusagen das Wahrscheinlichste, was passieren kann. Es kann natürlich was anderes passieren. Es kann passieren, dass die FDP es jetzt wieder schafft, so wie Lindner es ja seinerzeit gemacht hat, also sozusagen die FDP aus der Gosse rausgeholt hat, dass jetzt wieder jemand kommt, der die FDP aus der jetzigen Gosse holt, dafür sorgt, dass sie eben tatsächlich wieder wahrgenommen wird von den Wählern, an die sie sich eigentlich richten kann, dass sie wieder wahrgenommen wird, dass sie vielleicht auch Vertrauen dazu haben, dass die FDP tatsächlich diesmal die Sachen umsetzt, die sie vorher versprochen hat. Die Voraussetzung dafür ist für meine Begriffe, dass sich die FDP ausspaltet. Also wenn der linke Flügel die Partei nicht verlässt, dann hat die Partei ganz schlechte Karten für die Zukunft. Und das wird sich zeigen, ob das funktioniert. Ja, also wird sich zeigen, ob dann tatsächlich die FDP eine Partei ist, bei der viele sagen, ja, okay, der geben wir eine Zukunft in dieser Positionierung, die ich anfangs genannt habe. Ob das passiert, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer dafür wirklich in der Lage wäre, das zu machen. Also Kubicki steht im Augenblick ja auch in den Startlöchern. Ob er das so entsprechend umsetzen kann, sei mal dahingestellt. Wir haben immer das Problem, wie gesagt, dass bei der FDP mit diesen Waagschalen, ja, dass die so eng aneinander liegen, sodass dieser Effekt, den ich vorhin gesagt habe, dass sie mit einer anderen politischen Richtung dort keine Zukunft haben, dass der da drin nicht gilt. Ja, der müsste aber im Augenblick einfach so sein, damit wir eine stabile Positionierung an dieser einen Stelle haben. Und ich glaube nicht, dass der FDP jetzt nochmal abgekauft wird, dass sie einfach nur sozusagen wirklich liberale Sprüche klopfen und am Ende autoritäre Sachen machen. Ja? Also ich glaube nicht, dass es von den Wählern abgekauft wird, denn so ein kurzes Gedächtnis haben die meisten dann auch wieder nicht. Aber okay, das sind Sachen, die man sehen wird. Sie können mir gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, wie Sie das sehen. Ja? Also ob sozusagen diese Szenarien, die ich hier gerade geschildert habe, ob das wahrscheinliche Szenarien sind. Und Sie können mir insbesondere bitte auch mal unten reinschreiben, ob ich so eine gleiche Analyse oder eine ähnliche Analyse wie diese auch für andere Parteien machen soll. Ja, also ist das etwas, wo Sie sagen, ja, spannend, das würde ich gerne hören. Ja, machen Sie es gerne für andere Parteien und dann natürlich auch für welche Partei. Ja, also schreiben Sie das gerne in die Kommentare unten rein. Ich lese das immer sehr gerne. Sie finden sowieso in der Videobeschreibung hier auch noch ein paar ganz interessante Infos. Also lesen Sie da ruhig mal nach. Und ansonsten dürfen Sie natürlich nicht vergessen, wenn Sie weiter solche Analysen sehen wollen, dass Sie auf jeden Fall meinen Kanal abonniert haben oder wenigstens schon mal ein Like gegeben haben, damit wir uns dann hier in aller Frische in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.